HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast. Liebe Vereinbarkeitsinteressierte, mein Name ist Hanan Idais und ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk begrüßen zu dürfen. Was haben eine betriebliche Vereinbarkeitspolitik und die digitale Barrierefreiheit gemeinsam? Unsere Antwort: Beide eröffnen Möglichkeiten einer erhöhten Erwerbsbeteiligung. Wir nehmen den Tag des Weißen Stocks, der am 15.10.2021 ist, zum Anlass, über diese Möglichkeiten für Beschäftigte mit Sehbeeinträchtigungen zu sprechen. Genauer gesagt geht es heute um die bereits erwähnte digitale Barrierefreiheit und die mit ihr verbundenen Chancen für Beschäftigte und auch Arbeitgeber. Dazu habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, Claudia Leutsch und Jens Vögler von Ally Design. Was Ally Design macht, lasse ich die beiden am besten selbst berichten. Los geht's also. Hallo Claudia, hallo Jens.
Hallo Hanna. Ally Design ist ein Full-Service-Partner im Bereich der digitalen Barrierefreiheit. Wir entwickeln passgenaue User-Interface-Konzepte, Designs und auch Lösungen für den kompletten digitalen Auftrag. Da unsere Kunden und Kundinnen meistens an ganz unterschiedlichen Punkten stehen und auch ganz verschiedene Kenntnisse und Ziele haben, bieten wir als Agentur eine passgenaue Unterstützung an. Und diese besteht meistens oder aus der vollständigen Realisierung von digitalen Angeboten, aus Beratungsleistungen rund um das Thema digitale Barrierefreiheit, um Schulungen und aber auch Prüfungen auf Barrierefreiheit.
Und darüber hinaus planen wir Software und Werkzeuge umzusetzen, welche die Erstellung barrierefreier Angebote vereinfachen soll, gerade für unerfahrene Nutzende.
Was hat es denn mit dem Namen Ally Design auf sich?
Ally Design heißt ausgesprochen Accessibility Design. Das Ally ist quasi die Abkürzung für Accessibility und die 11 zwischen dem A und Y steht für 11 Buchstaben. Das soll die Abkürzung für das englische Wort Accessibility letztendlich sein.
Ally Design gibt es ja in der jetzigen Form seit dem Mai 2021 und das Projekt ist ja auch an der Technischen Universität Dresden angesiedelt. Lasst uns doch bitte an der Entstehungsgeschichte teilhaben.
Naja, es gibt derzeit einen Riesenbedarf nach barrierefreien Angeboten. Wir haben schon recht lange überlegt, dass wir mit unserer Expertise hier aktiver sein müssten und unser Wissen nicht nur in der Wissenschaft und an der Uni selber anwenden und weitergeben sollten, sondern eigentlich überall. Wir haben mit dem Gründungsteam, das sind der Jens, das sind Meinhard, ich und künftig auch noch Julian, eine wunderbare und starke Expertise aus Kreativität und Fachwissen gebündelt und wollen hier jetzt das Wissen auch in die Praxis überführen. Wir wollen, dass digitale Barrierefreiheit modern ist und von Anfang an mitgedacht wird.
Was bedeutet denn überhaupt digitale Barrierefreiheit?
Na, digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass ein Produkt von möglichst allen Menschen in jedem Alter mit unterschiedlichen Fähigkeiten weitgehend gleichberechtigt und ohne Assistenz benutzt werden kann. Das heißt also, dass wir bei der Erstellung von digitalen Angeboten also nicht immer nur die Nutzer und Nutzerinnen berücksichtigen dürfen, die Fähigkeiten haben, die dem in Anführungszeichen Durchschnitt entsprechen, also beispielsweise Menschen, die gut sehen, hören, sprechen oder denken können, oder aber beispielsweise auch gut mit der Bedienung von Tastatur und Maus sind. Nein, wir müssen eben auch alle Menschen mit berücksichtigen, die Einschränkungen haben, beispielsweise durch eine Behinderung oder aber eben auch durch altersbedingte Seh- oder Höreinschränkungen oder auch temporäre Einschränkungen.
Und was kann denn alles digital barrierefrei gestaltet werden?
Digitale Barrierefreiheit, das ist ein sehr großer Bereich. Hierzu zählen beispielsweise Software für Rechner, Apps für Smartphones, aber auch das Internet oder Dateien wie PDF-Dokumente gehören dazu. Und all diese Einsatzszenarien müssen möglichst allen Nutzern zugänglich sein, unabhängig ihrer Fähigkeiten. Um das sicherzustellen, gibt es verschiedene Richtlinien, welche erfüllt werden müssen. Zum Beispiel sollte eine Software nicht ausschließlich nur über Maus bedienbar sein, sondern auch mit der Tastatur. Shortcuts, also Tastaturkürze, sind in dem Augenblick eine gute Möglichkeit, um bestimmte Effekte, Aktionen auszuführen, ohne auf die Maus zurückzugreifen. Genau, aber auch zum Beispiel müssen wir Menschen berücksichtigen mit Seheinschränkungen. Da sind zum Beispiel Alternativtexte für Bilder, sind gerade für blinde Menschen sehr wichtig. Aber auch in Dokumenten, gerade viele PDF-Dokumente, da ist das Layout sehr wichtig, da die und die Lesereihenfolge unter anderem. Wenn in der Lesereihenfolge nämlich Fehler enthalten sind, kann der Text gar nicht mehr verstanden werden, beziehungsweise wird falsch verstanden. Der Screenreader liest nämlich den Text anders, wie wir ihn sehen, wahrnehmen. Oder im Web zum Beispiel ist die Schriftgröße, aber auch der Kontrast sehr wichtig. Zum Beispiel Rot-Grün kann Probleme für Menschen verursachen, die eine Rot-Grün-Sehschwäche haben. Und das sind alles solche kleinen Sachen, die man berücksichtigen muss. Beziehungsweise der Podcast, so einen, wie wir jetzt hier aufnehmen, oder der Ton in einem Video, das ist eine Einschränkung für höreingeschränkte Nutzende. Da muss der Ton letztendlich nochmal verbalisiert werden, also abgetippt werden entsprechend und meinetwegen als separater Text oder Untertitel zur Verfügung gestellt werden. Beziehungsweise kann man genauso auch Gebärdensprachvideos noch umsetzen.
Das ist ja echt ein breites Spektrum. Inwiefern profitieren denn dann auch sowohl Nutzerinnen als auch eben Anbieterinnen von so digitaler Barrierefreiheit?
Also ein Vorteil der digitalen Barrierefreiheit ist, dass der Nutzende zu jeder Zeit von jedem Ort auf die Inhalte selbstständig zugreifen kann, ohne dass er fremde Hilfe benötigt. Es sei denn, das Internet ist kaputt, beziehungsweise der Strom ist mal kurz weg.
Für Anbietende liegt hier natürlich auch noch der Vorteil darin, dass sie eine viel, viel größere Zielgruppe erreichen können. Also beispielsweise auch die große und sehr diverse Gruppe der älteren Menschen. Zum Beispiel, wenn wir an Farbeinschränkungen im Alter denken, indem man beispielsweise Farben wählt, die einen sehr hohen Kontrast anbieten. Barrierefreies Design hat aber auch technische Vorteile. Beispielsweise sind barrierefreie Informationssysteme wie Webseiten, haben auch eine bessere Suchmaschinenoptimierung und sind natürlich maschinenlesbar.
Warum sollten sich also auch Arbeitgeber digital barrierefrei aufstellen?
Aktuell nutzen viele Arbeitgeber bereits digitale Lösungen, zum Beispiel Intranetseiten, wo die Arbeitszeit erfasst wird, oder Wikis, wo halt das Wissen für neue KollegInnen zusammengefasst wird zum Nachlesen, oder es werden Dokumente verschickt oder Dokumente auf Servern abgelegt, welche dann andere Mitarbeitende weiter bearbeiten müssen. Und man kann ja nie wissen, wer ist der Nächste in der Schlange, der ein Dokument bearbeiten soll. Auf diese Weise, wenn das alles barrierefrei ist, ist gewährleistet, dass dort keiner ausgegrenzt ist. Ein schönes Beispiel für eine Barriere in dem Punkt ist zum Beispiel eine Tabelle, die nicht als Datei verschickt wird, sondern einfach als Bild. Ne? Also man macht einen Screenshot und verschickt das. So können definitiv blinde Nutzende nicht sich den Inhalt der Tabelle erschließen. Des Weiteren haben Arbeitgeber dann auch die Möglichkeit, Menschen mit einer Seheinschränkung, also Sehbehinderung, Blindheit oder anderen Einschränkungen beispielsweise einzustellen. Aber ebenfalls ist es möglich, dass die immer älter werdenden Arbeitnehmer aufgrund irgendeiner Erkrankung temporär oder längerfristig auch eingeschränkt werden und so entsprechend halt auch wegfallen und nicht arbeiten können.
Sind Arbeitgeber denn gesetzlich dazu verpflichtet, digitale Angebote barrierefrei zu gestalten?
Also hier muss man ganz klar sagen, jein. Seit 2018 sind prinzipiell alle öffentliche Einrichtungen verpflichtet, barrierefreie Webseiten, Apps und Dokumente bereitzustellen. Dazu zählen also Kunst-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, aber eben auch der Bildungsbereich wie Universitäten, Bibliotheken, Behörden und Kommunen. Diese Pflicht bezieht sich eben nicht nur auf öffentliche Angebote, sondern halt eben auch auf den kompletten internen Bereich, also interne Lösungen und Apps, die innerhalb eines Unternehmens oder einer Institution neu angeschafft werden oder umgesetzt werden. Für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in der Privatwirtschaft ist es momentan noch nicht so. Das heißt, die sind noch nicht verpflichtet, barrierefreie Angebote umzusetzen und anzubieten. Das ist eigentlich nur ärgerlich, wenn man eine neue Webseite oder eine App umsetzt und diese ein Jahr später dann doch wieder barrierefrei sein muss. Also hier ist es aber sehr wahrscheinlich, dass auch das noch kommen wird. Also auch die Privatwirtschaft wird sicherlich hier noch eine gewisse gesetzliche Verpflichtung eingehen müssen.
Also sollte man da vielleicht schon vorsorgen. Welche Entwicklung hat denn die digitale Barrierefreiheit bislang bei Arbeitgebern genommen? Wie ist der Stand heute? Was konntet ihr und könnt ihr da auch beobachten?
Und das ist sehr unterschiedlich. Aber nehmen wir mal jetzt die TU Dresden als unseren langjährigen Arbeitgeber, aber auch andere Universitäten im gesamten Bundesrepublik, da wird schon sehr viel unternommen. Beispielsweise werden diese Autorensysteme für Webseiten, das sind diese Content-Management-Systeme, entsprechend angepasst, dass beispielsweise Alternativtexte für Bilder verpflichtend sind, bevor sie veröffentlicht werden können. Oder man muss eine Checkbox anhaken, bevor man PDF-Dateien hochladen möchte. Und da ist schon mal dokumentiert, dass derjenige, der die Datei veröffentlicht hat, ja gesagt hat, dass das Dokument oder das Bild entsprechend beschrieben ist. Aber auch werden verstärkt jetzt Schulungen angeboten, um die Arbeitnehmer entsprechend zu schulen, wie sie letztendlich bestimmte Sachen machen müssen. Aber es werden auch wiederum Gelder für die Beschaffung von Software bereitgestellt, dass man entsprechend die Programme beispielsweise zur Verfügung hat, um halt schneller zu arbeiten.
Dennoch können wir halt immer wieder beobachten, dass aktuell leider digitale Barrierefreiheit noch immer viel zu spät berücksichtigt wird. Also es ist zwar in den Köpfen, Führungskräfte sind hier sensibel, aber oftmals passiert das einfach viel zu spät. Also erst dann, wenn Angebote auch online gehen, wenn Projekte abgeschlossen sind, kommt man meistens an den Punkt, oh, wir müssen das jetzt aber auch barrierefrei machen. Und das ist unserer Meinung nach viel zu spät. Weil dann wird es halt aufwendig und auch teuer.
Also digital barrierefrei zu werden, das klingt ja so, wie ihr es auch nennt, nach einem Prozess. Wie sollten denn Arbeitgeber diesen angehen? Welchen Rat habt ihr da an Arbeitgeber? Womit sollen sie anfangen? Gibt es so eine Art Stufenplan?
Also das ist völlig korrekt, Hanna. Barrierefreiheit ist kein Zustand, sondern sollte halt wirklich ein fester Bestandteil in bestehenden Prozessen sein, an dem immer wieder und umfangreich auch gearbeitet werden muss.
Und ganz wichtig ist, dass halt die Führungskräfte aus Überzeugung handeln, ne? Also sie sollen entsprechend meinetwegen den Mitarbeitenden die Zeit geben, um sich weiterbilden zu können, beziehungsweise konkrete Weiterbildungsangebote schaffen. Und wenn neue Angebote zum Beispiel geschaffen werden sollen, also eine neue Website oder eine App, dass die Barrierefreiheit von der ersten Sekunde an mitgedacht wird, ne? Und entsprechend auch das Budget einzuplanen. Wir empfehlen auch, wenn man sich nicht sicher ist, gegebenenfalls mal einen Experten kurz einzubeziehen und dann, je nachdem wie lange, kann man extern die Prozesse anpassen lassen, beziehungsweise halt ist auch ein bisschen längerfristiger Zeitraum, die Prozesse entsprechend selbst umzustellen.
Aber einen konkreten Stufenplan gibt es halt hier nicht. Wir empfehlen auf jeden Fall einfach, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu beginnen. Man kommt da schon raus und man kriegt auch die Expertise entsprechend durch Experten und Expertinnen auch entsprechend vermittelt und mit integriert.
Und welche Materialien sollten denn Arbeitgeber unbedingt barrierefrei gestalten?
Ganz wichtig, viele haben eine Webseite, die sollte barrierefrei sein einmal. Wenn irgendwelche Apps angeboten werden, um Sachen zu bestellen oder irgendwas zu buchen oder eine Führung zu haben in Museen oder ähnliches, die sollten auch barrierefrei umgesetzt werden. Und dann ganz wichtig ist Dokumente, also sind es Formulare oder einfach nur Infoblätter, die sollten barrierefrei sein. Denn niemand kann vorhersagen, wer ist der nächste Nutzende, der darauf zugreift und welche Einschränkungen der hat. Und auf die Weise könnte man durchaus kaufinteressierte Besucher, Besucherinnen der Webseite vergraulen oder vergrämen, weil bestimmte Informationen halt nicht zugänglich sind. Dann sagt man, okay, gehe ich halt woanders hin.
Und worauf sollten Arbeitgeber in Sachen Barrierefreiheit digitaler Angebote grundsätzlich achten?
Ich hatte es ja schon mal gesagt, die Barrierefreiheit sollte von Anfang an mit im Fokus liegen. Ne? Also wenn eine Firma eine neue Webseite plant oder eine App umsetzen möchte, sollte man sagen, die Webseite muss barrierefrei sein, die App muss barrierefrei sein. Das kann man entsprechend dann schon in den Aufträgen für die externen Firmen, die das umsetzen, oder fürs Entwicklerteam schon festschreiben. Und oft kommt das Thema Barrierefreiheit erst zum Schluss auf, wenn die Webseite oder App schon fast fertig ist. Und dann hat man keine Ressourcen mehr im Sinne von Personen, die das machen können, beziehungsweise ist das Budget komplett aufgebraucht und dann wird der Mehraufwand wesentlich höher und dann wird es auch teurer.
Und was kann man als Arbeitgeber selbst machen und an welchen Punkten sollte man sich halt auch Unterstützung holen dabei?
Das hängt ganz vom Tätigkeitsfeld der Einrichtung oder des Unternehmens tatsächlich ab. Also wenn man bei seiner täglichen Arbeit beispielsweise viele Dokumente erstellt oder eher redaktionell arbeitet, im Web-Content-Bereich zum Beispiel, dann macht es durchaus Sinn, dass man Schulungen für die Autoren und für die Autorinnen bereitstellt und mit ins Haus holt, um für das Thema selber zu sensibilisieren und auch die nötige Expertise aufzubauen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Aufgaben, die sehr speziell sind, wo es sehr sinnvoll ist, dass man mit externen Fachleuten redet, die dann auch die entsprechende Expertise kurzfristig mit reinholen ins Unternehmen, um dort Projekte zu stemmen und gezielt zu unterstützen.
Mit welchen Kosten sollten denn Arbeitgeber auch bei der Gestaltung von digitaler Barrierefreiheit rechnen?
Also hier kann man keinen festen Wert nennen. Arbeitgeber können die Angestellten beispielsweise schulen lassen und je nach Umfang liegt man hier im oberen dreistelligen beziehungsweise unteren vierstelligen Bereich pro Schulung.
Aber bei Projekten wie bei der Erstellung von Webseiten oder einer App sind natürlich wesentlich mehr Schritte erforderlich. Es kommt auch darauf an, ob man ganz komplett von neu beginnt oder eben schon etwas da ist, was man eben anpasst. Wir bei Ellie Design arbeiten ganz grundlegend immer menschzentriert und schließen Sonderlösungen für Menschen mit Behinderungen aus. Daher sind aus unserer Perspektive immer Aufgaben relevant, wie beispielsweise die Erhebung von Anforderungen, die Erstellung von speziellen Interaktionskonzepten, aber auch die Evaluierung von diesen Konzepten recht frühzeitig im Prozess mit Menschen, die eine Einschränkung haben. Das ist für uns ganz wichtig, denn nicht immer sind quasi Standards und Standardlösungen die richtige Wahl für die entsprechenden Aufgaben und Projekte. Das heißt, die eigentlichen Kosten variieren je nach Projektgröße und sind stark davon abhängig, wann man Barrierefreiheit mit berücksichtigt. Fängt man erst nach Abschluss der Entwicklung einer App an zu überlegen, dass Barrierefreiheit noch wichtig ist, explodieren unserer Erfahrung nach die Kosten meistens, denn dann hat man so viel mehr Aufwand und viele Dinge, die angepasst werden müssen.
Ja, wahrscheinlich auch viele Dinge, die man dann erstmal gar nicht mitbedacht hat.
Schon bei der Technologieauswahl spielt das ja auch schon eine Rolle.
Ihr bietet auch Schulungen rund um das Thema Barrierefreiheit von digitalen Angeboten an. Worum geht es denn dann in diesen Schulungen genau?
Die Schulungen umfassen mehrere Bereiche. Einmal barrierefreie Dokumente aus Word, PowerPoint und InDesign in dem Augenblick, aber auch Schulungen für Entwickler von Apps und Webseiten. In unseren Schulungen werden die Teilnehmenden aktiv eingebunden, also das heißt, sie bearbeiten Dokumente oder programmieren eine kleine App. Und zusätzlich sind beispielsweise auch vertiefende Schulungen möglich. Das heißt, wenn man schon einen Grundstock da hat, kann man gerne sagen, wir schauen uns an, wo die einzelnen Leute stehen und vertiefen das. Wir fragen also auch für unsere Schulungen im Vorfeld zu den Wissensstands ab. Das heißt, wir lassen uns beispielsweise Dokumente zuschicken oder Quellcode, können einen Blick reinwerfen, wie das aussieht, und dann wissen wir genau, wo stehen die Teilnehmenden, und passen entsprechend sozusagen die Schulungsunterlagen und die Schulungsaufgaben entsprechend so an, dass halt jeder da abgeholt wird, wo er letztendlich steht.
Nachhaltige Akzeptanz auch für solche Umstellungen schafft man ja auch nicht von heute auf morgen. Wie wichtig ist es denn auch eurer Beobachtung nach, dass vor allem Führungskräfte in dem Thema sensibilisiert sind?
Also hier fällt eigentlich unsere Antwort ganz knapp aus. Die Sensibilisierung von Führungskräften ist eigentlich elementar und absolut notwendig, weil Führungskräfte natürlich das Budget im Auge haben, Projektplanungen im Auge haben, Wissen weitertragen in ihren Unternehmensstrukturen. Und wenn man dort schon Defizite hat, beziehungsweise dort keine Sensibilisierung erfolgt ist, dann ist es sehr schwer, von innen heraus das Thema auch wirklich voranzubringen.
Ihr habt ja auch vor kurzem erst die Beruf- und Familiennotfallmappe barrierefrei gestaltet. Die Notfallmappe bieten wir ja Arbeitgebern und auch Privatpersonen an. Mit ihrer Hilfe kann man sich und seine Angehörigen schnell einen umfassenden Überblick über die wichtigsten persönlichen Dokumente schaffen. Falls eben auch ein Pflegefall eintreffen sollte, ist das ja besonders hilfreich. Wie seid ihr bei der Umstellung der Notfallmappe auf ein digital barrierefreies Dokument vorgegangen? Was war dabei besonders herausfordernd?
Also an diesen Auftrag kam er erstmal durch eine Entwicklung. ich erhielt im Endeffekt eine PDF-Datei und da bitte barrierefrei machen für die TU Dresden. So, dann haben wir halt Kontakt aufgenommen und eure Kollegin war so freundlich, nach ein paar Telefonaten und E-Mails mir die Quelldateien zur Verfügung zu stellen. Und da muss man zu sagen, die Mappe war eigentlich schon fertig und wurde verteilt, so wie sie war. Aber woran ich mich genau erinnern kann, ist zum Beispiel, dass dieses gesamte Dokument über 1000 Formularelemente hat. Also es sind Eingabefelder, Checkboxen, die man so anwählen kann und sowas. Und die war nicht barrierefrei. Und nun mal von Anfang an, was ich genau machen musste. Hervorheben kann man, es war schon mal sehr gut, dass wir die Quelldateien bekommen haben. Und so konnte ich viel in InDesign erledigen. Das wiederum mir Zeit erspart und ich in der PDF als solches nichts mehr verändern muss. Aber herausfordernd war schon mal, dass eigentlich alles fertig war und ich sehr viel anpassen musste. Zum Beispiel hat die Agentur das Layout erstellt für den Text und für die Formularfelder, aber bestimmte Punkte wurden nicht berücksichtigt. Also es muss zum Beispiel jedes Formularfeld muss so einen kleinen Alternativtext haben, der sagt, wofür ist es da. Beziehungsweise kann man sagen, wie viele Zeichen man eingeben kann. Und all solche Sachen sind halt für Nutzende mit einem Screenreader sehr wichtig. Aber auch keine Bilder für die Alternativtexte waren vorhanden. Genau, also wurde die ganze Struktur der Mappe nochmal angepasst und letztendlich habt ihr das fertige Produkt erhalten. Jetzt funktioniert alles. Aber zu empfehlen wäre wirklich, wenn man das vom Anfang an gemacht hätte, wäre der Aufwand wesentlich geringer gewesen. Also wirklich beim Layout, beim Erstellen gleich mitdenken, dann kann man sehr viel in InDesign machen und hat schon ein sehr gutes Ergebnis.
Ja, bei der nächsten Neuauflage denken wir dann auf jeden Fall daran. Ist ja auch ein Lernprozess für uns gewesen. Zum Schluss würde ich dann gerne noch von euch wissen, Barrierefreiheit in digitalen Bereichen lohnt sich für Arbeitgeber, weil
man auf die Weise viele Menschen erreichen kann, ohne jemanden auszugrenzen.
Und außerdem hat man langfristig mehr Zeit, man hat mehr Budget, man hat zufriedenere Mitarbeitenden und Kundinnen und geht natürlich mit gutem Beispiel voran. Und am Ende kommt digitale Barrierefreiheit allen zugute.
Ja, dann war es das schon. Dann danke ich euch für diesen tollen Insight da zum Thema digitale Barrierefreiheit und eben auch dem wichtigen Thema, dass man Menschen mit Beeinträchtigungen von vornherein auch mitdenken sollte.
Lieben Dank, Hanna. Das war super nett.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.